Ja, lass dich überraschen. Ich fange einfach schon mal an. Das heutige Thema heißt, sei ein Titus. Wer war aber eigentlich Titus? Warum habe ich mir diesen Namen so rausgepickt? Da liegt sogar eine Geschichte dahinter. Titus war ein gebürtiger Grieche, der sich schon in jungen Jahren zu Jesus bekehrte und sich für ihn entschied. Er war für Paulus wie ein Sohn. Dieser nennt ihn auch sein Kind, sein echtes Kind. Und weil sie ihr gemeinsamen Glaube verbindete. Und Paulus nahm ihn zunächst mit nach Jerusalem und Titus lernte dort wahrscheinlich richtig viel von ihm. Der war tagtäglich mit ihm unterwegs und wenn ich mir das so vorstelle, wird mir so als Mini-Theologe so ein bisschen warm ums Herz. Und für Paulus wurde Titus nicht nur Kind, sondern auch ein Genosse, beziehungsweise ein Mitarbeiter, also ein Mitkämpfer, ein Mitstreiter. Und Paulus, der sandte Titus nach Korinth, damit dieser sich dort mal ein Bild von der Wirkung des ersten Korintherbriefs machen würde. Und noch eine andere Aufgabe war, dass er die Spenden für die verarmten Christen in Judäa einsammeln würde und dann auch dahin bringen würde. Beides recht herausfordernde Aufgaben. Das sind beides Aufgaben, die würde ich jetzt nicht jedem zutrauen. Und bei der ersten Aufgabe, also dem Schauen, wie es den Leuten so damit ging, stelle ich mir recht herausfordernd vor, weil da war wahrscheinlich recht viel Unwillen dabei. Der hat einige Sachen gesagt, die sind bei vielen Leuten wahrscheinlich ein bisschen sauer aufgestoßen und auch Geld, eine große Menge Geld von einem Ort zum anderen zu führen in dem ersten Jahrhundert, das ja, hat auch seine Herausforderung mit sich gebracht. Bald darauf ließ Paulus dann den Titus in Kreta zurück, damit er dort weiter in der Gemeinde wirken sollte, würde und dann auch in den umliegenden Städten Älteste einsetzen würde. Er blieb dort nicht langfristig, da er den Ort verlassen sollte, sobald neue und weitere Mitarbeiter dazu kamen. Er besaß das Vorrecht, mit und für den Apostel zu arbeiten, und er war zweifellos ein eifriger und ein treuer Diener der jungen Gemeinde. In Leofels haben wir im Teamkreis haben wir zurzeit eine Themenreihe zu den Eigenschaften Gottes. Und als wir darüber geredet haben, hat jeder so ein bisschen Vorschläge gebracht und mein Vorschlag war, ja, der Eifer Gottes. Davon hört man nicht so viel. Und das wurde angenommen und dann habe ich auch meine Andacht dafür vorbereitet. Und während der Vorbereitung und auch besonders dann beim drüber reden, ist mir eins aufgefallen. Es war absolut nicht schön für mich, dass mir das aufgefallen ist, aber es war wichtig und ich bin dankbar dafür, so im Nachhinein. Und mir sind folgende zwei Dinge aufgefallen. Zum einen, Gott will, dass er für uns an erster Stelle steht und wir nicht unser Lob an andere richten sollen. Denn nur ihm gebührt Ehre und Lob. Warum? Weil wir sein Eigentum sind. Er hat Recht darauf, dass wir ihm alles darbringen, was wir sind und haben. So ist es aber nicht bei mir manchmal. Leider kommt es vor, dass mein Blick, meine Aufmerksamkeit auf anderes gerichtet ist. Ich glaube, da bin ich nicht ganz alleine. Und das Zweite war, mir ist aufgefallen, dass es eigentlich eine Reaktion aus dem Eifer Gottes geben sollte. Ich sollte meinen Eifer zurückgeben. Gottes Eifer kommt aus Liebe für uns, zu uns. Und mein Eifer sollte dementsprechend größer werden, weil ich ihn auch liebe. Bei Gott ist das eine logische Schlussfolgerung. Bei mir sollte es auch so sein. Und diese zwei Pillen zu schlucken, diese zwei Wahrheiten zu erkennen, war absolut nicht einfach, aber absolut heilsam. Weil seitdem drängt es mich hin zur Aktion. Ich kann nicht mehr wirklich einfach ruhig dasitzen und mich, ja, meine Zeit irgendwie unschön verplempern. Und weil dieses Thema seitdem in mir rumort und auch brodelt, will ich auch heute darüber reden. Ich gehe zuerst mal auf den Begriff ein, Eifer. Was kommt euch da in den Sinn? Was ist Eifer? Einfach laut rausrufen, wenn euch was einfällt. Motivation, dafür sein, jawohl. Dranbleiben, was war das andere? Ja, Feuereifer, ne? Naja. Also ich habe auch den Duden gefragt und er sagt, es ist ein ernstes, ein wirklich angespanntes Streben, sogar Bemühen um oder für etwas. Kommen wir jetzt aber zum kulturellen und historischen Hintergrund zu dem Wort. In der römisch-hellenistischen, also der römisch-griechischen Welt damals, war dieses Wort ein angesehenes Wort, eine gern gesehene Eigenschaft. Dieses Wort wurde mit guten Bürgern oder mit guten Knechten oder Sklaven in Verbindung gebracht. Die, die es weit bringen wollten, die hatten Eifer, die waren eifrig. Sei es im privaten, öffentlichen oder im Arbeitsleben. Und auch im religiösen Sinne war das eine gute Eigenschaft. Und logischerweise haben die frühen Christen diese gute Eigenschaft auch als Weg übernommen, ihre Hingabe für den Herrn zu zeigen. Also wenn ein gläubiger Mensch eifert, reagiert er schnell auf Gottes Wort. Was Gott ihm zeigt, hat höchste Priorität. Und zum Eifer gehören eine ganzheitliche Herangehensweise und eine Hingabe, die außergewöhnlich ist. Aber jetzt Eifer als Reaktion. Warum eifern wir? Warum eifert Gott? Ich bin vorhin mit einem Satz kurz drauf eingegangen, will aber jetzt nochmal tiefer erklären. Ursprung von Eifer ist Liebe. Wenn Gott uns nicht lieben würde, würde er schlicht nicht um uns eifern. Und wenn wir Gott nicht lieben, brauchen wir auch nicht Eifer für ihn haben, brauchen wir uns nicht für seine Sache, für das Königreich einsetzen. Als Beispiel, das habe ich auch im Teamkreis eingebracht, gell, Lukas? Wenn du deine Ehefrau oder deinen Ehemann nicht liebst, wirst du für ihn eifern? Also ich bin nicht verheiratet, aber ich glaube eher nicht. Oder wenn du für die, die jetzt nicht verheiratet sind, damit es ein bisschen auch für euch verständlich ist, wenn du eine Arbeitsstelle hast, einen Job und den absolut nicht leiden kannst und es einfach nur hasst, diesen Job zu machen, jeden Morgen einfach denkst, ach, endlich, wann ist das endlich vorbei? Ah, noch 42 Jahre, dann haben wir es endlich. dann wirst du aber auch keinen Eifer für diesen Job haben. Und wirst einfach nur hassen. Aber wenn du ihn liebst, dann kannst du den voller Eifer machen. Ich war ja früher Erzieher. Ich habe viele Erzieherinnen und Erzieher getroffen, die haben diesen Job geliebt. Und wenn die gearbeitet haben, die waren voller Eifer. Die haben das Angebot gemacht, das Angebot. Ich fand meinen Job auch toll, aber ich habe ihn jetzt nicht geliebt. Ich habe auch hier und da ein Angebot gemacht, aber der Eifer hat gefehlt. Ich war froh, wenn die Arbeitszeit vorbei war und ich nach Hause gehen konnte. Aber bei denen war das nicht so. Die waren zu Hause und haben schon das nächste Ding geplant. Weiß nicht, vielleicht sitzen hier auch ein paar Erzieher. Ja, ihr werdet es kennen. So ist es aber nicht bei Gott. Gott liebt uns. Ich habe jetzt zwei Stellen aus 1. Johannes 4, und also einmal 10, Vers 10 und dann 19. Ich lese sie einfach nacheinander vor. Darin steht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ihr versteht, ohne Liebe gibt es kein Eifer. So wie auch die Liebe der Ursprung von so vielem mehr ist, ist sie auch der Ursprung von Eifer. Drehen wir den Spieß mal um und schauen auf uns. In Markus 12, Vers 30 steht, darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Wenn wir Gott so lieben, ist die einzige logische Konsequenz, dass wir voller Eifer für Gott sind. Voller Eifer für die Sache des Herrn. Voller Eifer für das Königreich Gottes, das Himmelreich. Fühlt sich jemand angesprochen? Ich fühle mich absolut angesprochen. Ich liebe den Herrn von ganzem Herzen. Aber die Taten, das passt oft nicht zusammen. Die reden nicht so laut, wie sie reden sollten. Lasst uns deshalb nochmal tiefer darüber nachdenken. Was heißt es, für Gott und sein Reich zu eifern? In 4. Mose 25, Vers 11 wird von einem ziemlich coolen Typ erzählt. Der heißt Pinhas. Und wir lesen, Pinhas, der Sohn Eleasas, des Sohnes des Priesters Aaron, hat meinen Grimm von den Israeliten gewendet, durch seinen Eifer um mich, dass ich nicht in meinem Eifer die Israeliten vertilge. Der wollte die vertilgen, aber Pinhas ist so abgegangen in seinem Eifer, dass Gott das gelassen hat. Gott will unseren Eifer für ihn. Und er will, dass seine Sache unsere Sache wird. In Hebräer 6, Vers 11 steht, wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende. Eifer ist nicht plötzlich da. Eifer ist eine Entscheidung, eine Reaktion. Und wir brauchen Eifer, um bis zum Ende am Herrn dran zu bleiben. Wir können lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir sollen eifern für des Herrn Sache, weil wir Anteil haben am Reich Gottes. Einen wichtigen Bestandteil des Eifers habe ich noch nicht erwähnt. Hat jemand eine Idee? Hat mit dem Christsein zu tun? Auch voll okay. Der Eifer für unsere Glaubensgeschwister. Eifer für unseren geistlichen Bruder, für unsere geistliche Schwester. In 2. Korinther spricht, 2. Korinther 7, Vers 7, sagt Paulus. Er berichtete uns von eurem Verlangen, eurem Weinen, eurem Eifer für mich, sodass ich mich noch mehr freute. Wenn du hörst, dass jemand für dich eifert, sich einsetzt für dich betet, also mich freut's, wenn mir irgendjemand sagt, hey, wir haben echt viel für dich gebetet in dieser Zeit. Kann ich gut nachvollziehen. Und Paulus schreibt auch, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Jetzt noch ein bisschen weiter, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Paulus eifert um diese Gemeinde. Sie eifern um ihn, er eifert um sie. Ich wiederhole nochmal. Eifer hat man für etwas, das einem wichtig ist. Was ist dir wichtig? Ist dir Gott wichtig? Sind dir deine Geschwister wichtig? Als deine geistlichen Geschwister? Ist dir deine Familie wichtig? Ist dir das Wort Gottes wichtig? Wenn man sich nicht mit dem guten Inhalt der Bibel ernährt, wächst man wohl kaum im Glauben. Und ich glaube, da entwickelt sich Eifer auch weniger. Ist dir der Auftrag, den Gott jedem Christen gegeben hat, wichtig? Und wenn du eine der Fragen mit Ja beantworten kannst, was ich echt hoffe, dann sei eifrig, dich dafür einzusetzen. Du liebst Gott? Setz dich voller Eifer für ihn ein. Du liebst deine Familie? Setz dich voller Eifer für deine Familie ein. Du liebst deine geistlichen Geschwister? Setz dich voller Eifer für sie ein. Recht leichte Gleichung. Ich bin kein Mathematiker, aber diese Gleichung macht Sinn. Ich will den Gedanken des Auftrags noch einmal aufgreifen. Jesus sagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Euch fällt vielleicht auf, da steht keine Zahl. Hey, erreich in deiner Lebenszeit 5 Menschen, dann hast du es geschafft, hey. Oder kein Alter. Ah ja, du bist 16, dann darfst du nur Leute unter dir erreichen. Oder ab 60 brauchst du keine Leute mehr erreichen. Dieser Auftrag, der besteht, durchgehend. Keine Zahl, kein Alter, kein Limit an Personen, die wir erreichen sollen. Und wenn wir Gott lieben, sollen wir voller Eifer für die Sache des Herrn sein. Jünger machen ist das, was der Herr uns befohlen hat. Das ist seine Sache. Und wenn ich jetzt diese Wortbeschreibung von vorhin, vom Duden, von Eifer mit diesem Auftrag verbinde, sieht es folgendermaßen aus. Aus ernstem, angespannten Streben und Bemühen um oder für etwas wird in aller Ernsthaftigkeit bemühe ich mich. Ja, ich strebe sogar danach, Gottes Herrschaft zu verkünden und Jünger zu machen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich viel zu selten voller Eifer Sachen mache für den Herrn. Ich bin immer wieder voller Eifer, aber manchmal auch voller Eifer für ja, andere Menschen, irgendwelche coole Aktionen. Jetzt gerade ist es mein Garten, da am Gemeindehaus in Leofels. Ja, die Einsetzzeit, die Einsehzeit ist ja schön und gut, aber der Eifer für den Herrn darf nicht irgendwie hinten anstehen. Das ist nicht gut. Ist es nicht so, dass uns die Liebe Gottes begegnet, besonders in seinem Wort, aus der Bibel, aber auch sonst überall, und dass diese Liebe dann die Grundlage zum Eifer wird? Sucht die Gegenwart des Herrn. Jetzt kommen wir zurück zu Titus. Titus als Vorbild. Paulus schrieb viele Briefe, auch an Titus, und dort erfahren wir, wie Titus so drauf war. Was wir hier finden, ist spannend. In 2. Korinther 8, Vers 16: Gott aber sei Dank, der dem Titus solchen Eifer für euch ins Herz gegeben hat. Denn er ließ sich gerne zureden, ja, weil er so eifrig war, ist er von selbst zu euch gereist. Und ein bisschen später nochmal: Auch haben wir mit ihnen unseren Bruder gesandt, dessen Eifer wir oft in vielen Stücken erprobt haben. Nun aber ist er noch viel eifriger aus großem Vertrauen zu euch. Titus war ein Mitarbeiter, der für seinen Eifer bekannt war. Willst du auch so ein Mitarbeiter sein? Ein Eiferer für Gott? Ich will auf jeden Fall so ein Mitarbeiter sein. Ich will, ja, ein Mensch, von dem man noch irgendwie in 20 Jahren, wenn man da irgendwie über mich reden sollte, warum auch immer, aber irgendwie sagen kann, ja, der Typ, der hatte einen Eifer für den Herrn im Herzen. Ihr kennt alle die das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Jeder hier in diesem Raum hat ihm anvertraute Talente. Das können Begabungen sein, finanzielle Mittel, Fähigkeiten oder auch ganz allgemein die anvertraute Lebenszeit. Sei ein Knecht Gottes, der seine Talente einsetzt. Einsatz bedeutet auch Risiko. Aber ich gehe fest davon aus, dass sich diese Risiken, dieser Einsatz voll lohnt. In diesem Gleichnis hat einer 5 Talente bekommen. Er hat sie eingesetzt. Da war Risiko dabei. Er hat auch alles verlieren können. Da wäre der König nicht so freundlich mit ihm gewesen. Aber er hat es eingesetzt und er wurde belohnt. In Sprüche 18, Vers 9 steht: Wer Menschen ohne Eifer sind. Wer lässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbers. Bisschen hart, aber auch ermutigend. Erfülle deshalb die anvertrauten Aufgaben voller Eifer. Ich will es wie David in Psalm 69 sagen können: Denn der Eifer für dein Haus hat mich verzehrt. Boah, so ein Feuereifer. Jetzt will ich aber auch ein paar Beispiele für den Alltag bringen. Und dafür nehme ich jetzt das Beispiel der jungen Gemeinde, von der in Apostelgeschichte 6 berichtet wird. Die hatten einen solchen Eifer für die Armen und die Witwen, also die wirklich Armen der Armen, die nicht durch irgendwelche Vorkehrungen versorgt wurden. Die hatten so einen Eifer für die, dass sie 2 Sachen vernachlässigten. Sie vernachlässigten die Lehre. Sie vernachlässigten nur die Lehre. Eifer für soziale Gerechtigkeit und Liebe zum Nächsten, das ist eine wichtige, gute Sache. Was kann man jetzt hieraus lernen? Es gibt recht viele Möglichkeiten, sich im Auftrag für die Menschen in seinem Umfeld einzusetzen. Ich glaube, wenn ich euch jetzt eine Stunde Zeit geben würde, ich will euch nicht überstrapazieren, würden euch sicher Leute einfallen, für die ihr euch einsetzen könntet. Nachbarn, Menschen in der Nachbarschaft. Wenn euch jetzt niemand einfällt, ist auch okay, ich habe was für euch. Zum Beispiel bei dem Werk Erlacher Höhe in Künzelsau. Da habe ich extra mal geschaut, was es hier so gibt. Kann man sich ehrenamtlich einbringen. Hier sind Menschen, die brauchen Hilfe. In der Gemeinde gibt es sicher auch Menschen, die Hilfe brauchen. Wenn man sucht, findet man. Auch für die Gemeinde und dem Gemeindeleben kann man sich voller Eifer einbringen. Als Beispiel, in der Kinderstunde brauchen wir auch wieder einen neuen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Immer montags. Das war richtig cool. Und im Eifer das Evangelium verkünden. Du hast eine Botschaft zu teilen, die es wert ist zu teilen. Irgendeiner hat mal gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das war, wir verkaufen keinen faulen Fisch. Wir haben das lebendige Leben zu erzählen. Du hast Fähigkeiten, die du einsetzen kannst. Nutze sie sinnvoll. Und jetzt will ich kurz nochmal ein persönliches Beispiel rausbringen. Ich habe letzte Woche Urlaub gehabt und habe da ein Buch mitgenommen vom Micha. Nochmal danke an dieser Stelle. Das heißt Practicing the Way. Und am Anfang dieses Buches geht er darauf ein, wer ein Rabbi wurde und was man haben musste oder wie man drauf sein musste, um ein Rabbi zu sein um auch ein Jünger zu sein. Und es waren wirklich die Krassen der Krassen, die absoluten Brains, die Rabbis wurden und die auch natürlich die Leidenschaft dafür hatten. Jesus war nicht einfach irgendeiner mit guten Ideen. Der wusste, wovon er spricht. Und dass du ein Jünger wurdest von einem Rabbi, da musstest du auch einer von denen, ein Krasser von den Krassen sein, ein Kluger von den Klugen. Du musstest wirklich, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch nennt, die Ivy League, also die Top 2-3% an Hochschulen, Universitäten. Das war das. Und da reinzukommen, ziemlich schwer. Und Jesus ruft da einfach Fischer zu sich und sagt, kommt, folgt mir nach. Und er sagt zu dir, zu mir, zu euch allen, folgt mir nach. Wir dürfen diesem Rabbi, der Worte des Lebens spricht, nachfolgen. Und diese Jünger, die hatten Eifer. Die haben alles hinter sich gelassen, weil das war eine Once-in-a-Lifetime-Möglichkeit. Einmal im Leben. Ja, die sind einfach hinterher. Und die sind dem Jesus hinterhergelaufen. Die haben tagtäglich mit ihm gelebt. Die saßen zu seinen Füßen, haben ihm zugehört, wenn er geredet hat. Die haben Leben geteilt mit ihm. Und es gibt ein Sprichwort, das heißt, oder es ist zu der Zeit, mögest du im Staub deines Rabbis laufen. Die Straßen waren damals ein bisschen staubiger. Aber damit wollten sie sagen, es ist gut, dass du ganz nah hinter deinem Rabbi herläufst. Damit zum Abschluss. Ich will abschließend zusammenführen, was wir heute thematisch bearbeitet haben. Und hierfür habe ich ein paar Punkte und Gedanken zusammengestellt. Gleichzeitig will ich euch aber da jeweils Fragen mitgeben, die ihr gerne mit aufschreiben könnt oder fotografieren könnt oder einfach euch merken könnt, wenn ihr die Krassen von den Krassen seid. Eifer ist ein ernstes, ein wirklich angespanntes Streben, sogar Bemühen um oder für etwas. Wofür eiferst du? Wenn ein Christ eifert, reagiert er schnell auf Gottes Wort. Was Gott ihm zeigt, hat höchste Priorität. Und zum Eifer gehören eine ganzheitliche Herangehensweise und eine Hingabe, die außergewöhnlich ist. Wo liegt deine Priorität? Was gibst du dich hin? Ist dein Eifer so, dass du sagen kannst, dass deine Hingabe für Christus und seine Gemeinde außergewöhnlich ist? Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Wenn wir Gott so lieben, ist die einzige logische Konsequenz, dass wir voller Eifer für Gott sind. Voller Eifer für die Sache des Herrn. Wie sieht es bei dir aus? Eifer ist eine Entscheidung und eine Reaktion. Wir brauchen Eifer, um bis zum Ende am Herrn dran zu bleiben. Jünger machen ist der Auftrag Jesu. Wo führst du Menschen zu Jesus? Bist du an Menschen dran? Du hast anvertraute Talente. Wo setzt du sie ein? Im Eifer das Evangelium verkünden. Du hast eine Botschaft zu teilen, die es wert ist, geteilt zu werden. Stellt euch vor, das steht da unten auch noch dran. Ich kann die Punkte auch später noch in die Gemeindegruppe reinstellen. Und in dem Sinne, sei ein Titus. Sei voller Eifer. Und hab ein Feuereifer. Ich will noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns liebst, dass du uns zuerst geliebt hast und dass wir dich lieben dürfen. Ich danke dir, dass du in deiner Liebe so einen krassen, unglaublichen Eifer hast für uns. Ein Eifer, der berechtigt ist. Weil unser Lob gehört dir allein. Unsere Liebe gehört dir allein. Helf uns, unseren Blick auf dich zu richten. Helf uns, Eifer für dich zu entwickeln, der aus der Liebe zu dir entspringt. Herr, du hast uns einen Auftrag gegeben. Wir sollen andere Menschen erreichen. Wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Ich bitte dich darum, dass du uns das wirklich tagtäglich neu bewusst machst. Wenn wir dir in unserem Alltag nachfolgen, wie Jünger ihrem Rabbi hinterherliefen. Herr, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz, so dass wir anfangen, dir von ganzem Herzen nachzufolgen. Dir sei alle Lob, alle Ehre und alle Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.